Willkommen beim Podcast Herzensruf. Mein Name ist Marco Lehmann. Ich lebe meine Berufung als Life-Coach seit einigen Jahren und möchte mit dem Podcast einen Schritt weiterbringen.
Ich denke, wenn du gefallen möchtest im Außen, wenn du gerne noch Aufmerksamkeit im Außen strebst und wenn du möchtest, dass du dich vom Außen erfüllen lassen kannst, dann bleibt wahrscheinlich nicht so viel übrig. Aber ich bin auf deine Frage hin, bin ich ganz klar der Meinung, dass wir authentisch und ehrlich aus uns herausleben sollten, in egal welcher Funktion. Aber bis dahin haben wir immer noch einen Ego-Anteil von uns, alles ist abgetrennt und dadurch, dass du eine Erwartung hast, wird irgendwann durch eine Erwartung, wenn die nicht erfüllt wird, wird eine Enttäuschung stattfinden.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Führung 5.0 Awakeness for New Leadership. Mein Name ist Dieter Kleppel und ich begrüße Sie hier herzlichst auf meinem Kanal für ein neues Führungsbewusstsein. Hier sind Sie richtig, wenn Sie über den Tellerrand zum Thema Führung hinausschauen wollen, wenn Ihnen wertvolle und praxiserprobte Tipps wichtig sind und wenn Sie der Überzeugung sind, dass Ihre Persönlichkeitsentwicklung sehr stark Ihre Führungsqualität beeinflusst. Schön, dass Sie da sind. Wenn Ihnen diese Folge gefällt, dann bitte gerne teilen, liken und am besten einen Kommentar da lassen. Damit Sie auch zukünftig keine weitere Folge verpassen, bitte auch den Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der kommenden Folge.
Ich spreche heute mit Marco Lehmann über das Thema, wie dein größter Schmerz auch deine größte Chance sein kann, warum authentisch Leben so wichtig ist und was das alles mit dem Ego und den Erwartungen zu tun hat. Und darauf freue ich mich unheimlich. Marco ist selber Coach, Mentor, Speaker, Autor, Podcaster und auch Gründer des Festivals Be You in der Schweiz. Und ich freue mich heute so, so sehr, dass er heute hier mein Gast ist. Los geht's!
Ja, herzlich willkommen, Marco, zu meinem Podcast Führung 5.0. Hallöchen! Wie geht's dir?
Sehr gut geht's.
Danke. Super.
Ja, also, alles nach Wunsch. Das Wetter ist schön bei uns in der Schweiz.
Ja, da habt ihr es ein bisschen schöner. Bei uns ist heute sehr bewölkt. Marco, ja, was lange währt, wird endlich gut. Am Anfang 23 habe ich dir angekündigt, dass ich mit dir einen Podcast machen will. Und jetzt ist es endlich soweit. Ja, wunderbar, wunderbar. Und deshalb klasse, dass du heute die Zeit gefunden hast. Und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr darüber, dass wir es heute geschafft haben, auch wenn jetzt am Anfang die Technik uns ein bisschen hier noch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber das kriegen wir alles hin. So, wir reden heute zum Thema, ich nenne es jetzt einfach mal Authentizität und warum hin und wieder auch mal ein großer Schmerz sozusagen auch eine Riesenchance sein kann. Und da freue ich mich ganz speziell heute auch auf deine Ausführungen, weil du da sehr viel Erfahrung mit hast und ich durfte ja schon zweimal bei deinem Be You Festival in der Schweiz dabei sein und es war wieder immer klasse und hat mich auch immer wieder inspiriert und auch immer wieder zum Nachdenken gebracht. Und deshalb würde ich mal sagen, die Zuschauer und Zuschauerinnen, die dich vielleicht noch nicht kennen, dass du uns mal kurz dich vorstellst.
Gerne. Wie du gesagt hast, mein Name ist Marco Lehmann. Ich lebe mit meiner Frau und unserem gemeinsamen Sohn in der wunderschönen Schweiz, in der Nähe von Winterthur. Das ist ja 30 Minuten von Zürich. Und lebe meine Berufung seit nun jetzt bald 10 Jahren als Life-Coach und habe da schon ganz vieles drin erlebt. Aber nicht, dass bei mir jetzt alles immer nur so läuft, das sage ich auch immer meinen Leuten, sondern es sind viele Wellenbewegungen drin, wo immer eine stetige Entwicklung auch dahinter steckt. Und so entwickle ich mich stetig weiter und hoffe auch heute deinen Zuschauern, Zuhörern einige Inputs zu geben, die wertvoll sein werden.
Ja, Be you. Ja, das heißt, sich selbst zu leben, sich selbst ja, seinen Weg zu gehen. Ja, ich habe mal vorher was rausgeschrieben. Authentizität wird ja definiert als sein Leben nach den eigenen Werten und Zielen zu leben und nicht nach denen anderer Menschen. Wow. Und was ich erlebt habe die letzten Jahre war, also gerade in meiner Führungsverantwortung war, dass viele junge Führungskräfte insbesondere sozusagen versucht haben, eine Rolle anzunehmen, weil es von ihnen verlangt wurde oder sie dachten, es wird verlangt, wo sie sozusagen diese Führungskraft sein wollten. Ja, und sie waren ehrgeizig, sie waren gut, sie waren talentiert, ja, aber das Thema Führung, ja, da muss ich sagen, da war es oftmals nicht sehr authentisch. Ja. Und wenn man da mal nachgefragt hat, dann ist oftmals dann auch die Luft sehr dünn geworden. Man hat dann Aussagen bekommen wie, ja, ich mache das halt, weil ich Karriere machen will. Ich mache das halt, weil ich diese oder jene Dinge machen will in meinem Leben. Aber authentisch war das für mich nicht. Und ist es wirklich noch so aus deiner Sicht, dass man eine Führungsrolle oder eine Rolle einnehmen muss im Leben, ohne dass es einem wirklich so in sich drin ist?
Die Frage ist, was ist dein Ziel? Ich denke, wenn du gefallen möchtest im Außen, wenn du gerne noch Aufmerksamkeit im Außen strebst und wenn du möchtest, dass du dich vom Außen erfüllen lassen kannst, dann bleibt wahrscheinlich nicht so viel übrig, um dich anzupassen und dich nach außen zu richten. Aber meine Erfahrung zeigt natürlich jetzt aus den letzten Jahren sowieso immer mehr. Früher war ich ja auch so unterwegs in meinen jugendlichen Jahren, dass ich meine Bestätigung im Außen gesucht habe. Vielleicht kommen wir da später noch ein bisschen zurück, dass die Leute auch sehen, wie die Entwicklung möglich ist. Aber ganz klar, wenn du mich das so fragst, Authentizität, ich finde dieses Intro perfekt. Wenn ich die Leute frage, die mit mir auch arbeiten, ist es sehr oft dieses Wort, das fällt. Der Marco, der ist authentisch, der ist ehrlich, der ist direkt. Und das ist das, was uns Menschen selbst sehr gut tut, aber von der Gesellschaft im Außen halt nicht oft geliebt wird. Und das ist auch sehr oft bei mir, merke ich das auch in der Schweiz. Also ich liebe die Deutschen, weil sie sehr direkt sind und diese direkte Art, die liebe ich. Da sie sind auch sehr selbstbewusst im Auftritt, in sehr guter Sprache, sehr versiert. Und der Schweizer sehr so ein bisschen zurückhaltend und darum kommt er immer wieder im Konflikt mit dem Deutschen, weil er halt einfach eben nicht authentisch sich zeigt, was ich bei den Deutschen doch sehr oft wahrnehme, dass die mit mehr Kraft dahinter stehen, was sie sagen. Ob das jetzt vielleicht eine Maske auch sein kann, natürlich ja, aber ich bin auf deine Frage hin, bin ich ganz klar der Meinung, dass wir authentisch und ehrlich aus uns herausleben sollten, in egal welcher Funktion. Ich möchte als Vater mich selbst sein, ich möchte als Ehepartner mich selbst sein, ich möchte im Geschäft mich selbst sein und das zeichnet jetzt mich als Person aus und ich möchte die Menschen dahin zuführen, dass sie diese Authentizität und sich selbst leben, ihre eigenen Werte leben, weil dann passiert ja ganz viel im Außen, dann kommt ja das zurück und die Werte werden gespiegelt und die Leute sind motiviert, weil sie sich verstanden fühlen, abgeholt fühlen und nicht eine Maske aufgesetzt wird. Und dann, wenn ich eine Maske aussetze, verwandelt sich ja das ganze Team in eine Maske und dann sind wir alle nicht mehr authentisch und das kann über eine längere Zeit nicht funktionieren.
Ja, sehr, sehr schön, ja, weil das genau dieses Aufrechterhalten, das kostet ja auch wahnsinnig Kraft, ja, die man eigentlich dann für andere Dinge auch brauchen könnte. Ja. Was ich halt so erlebt habe, war, dass manche aber auch ein ganz anderes Bild von sich selbst hatten, dass die gesagt haben, ja, also ich bin so die geborene Führungskraft und ich gehe voran, aber ich habe gemerkt, die erreichen die Mitarbeiter überhaupt gar nicht. Und das kam dann erst in zahlreichen Gesprächen auch mit mir dann rüber, wo ich dann gemerkt habe, oh, okay, die haben wahrscheinlich noch nie entweder sich selbst reflektiert oder auch mal sozusagen die Meinung von außen eingeholt. Und das ist ja was man auch bei dir sozusagen dann auch bekommt, wenn man zu dir in die Coachings geht, wo man dann auch sozusagen, ja, hoffentlich sehr ungeschminkt, sehr deutlich dann auch Feedback von dir erhält. Und wie machst du das? Wie gehst du da vor? Oder ja, wie muss man sich das da vorstellen?
Ich denke, vielleicht wichtig ist auch mal für den Zuhörer, dass sie wissen, dass wirklich das Spektrum bei mir ist vom Hausmann, der Hausfrau, der Mutter, dem Vater über den Spitzensportler, Nationalspieler bis hin zum CEO von Großkonzernen. Und das Muster, das wir Menschen mit uns tragen, ist ja bei allen dasselbe. Das Muster ist, ich habe in einer Vergangenheit, sehr oft in der Kindheit, nicht diese Aufmerksamkeit und Bestätigung erhalten, die ich mir erwünscht habe. Ich konnte nicht mich selbst sein. Vor allem heute merkt so die jüngeren Generationen, Jahrgang 90 und jetzt auch 2000, Millenniums, die sind viel hochsensibler, die fühlen viel mehr, sind nicht mehr bereit, so viel zu leisten, um über ihre eigenen Grenzen zu gehen, was unsere Generation noch viel mehr gemacht haben. Darum auch diese Burnout-Quote, die in unseren Generationen noch sehr hoch ist. Ja. Man hat sich selber nicht mehr gefühlt. Und was ich mit den Menschen mache, ist, ich führe sie wieder in ihren Kern, dass sie sich selbst spüren. Ich gehe in diese Schattenseiten rein, das machen die meisten Menschen halt nicht so gerne, weil da natürlich der Schmerz liegt. Da kann gut mal ein 2 Meter Supersport bei mir auf der Liege liegen und dann strömen die Tränen. Oder da kann natürlich auch Erkenntnisse kommen in Bezug auf Mann und Frau sein, in Bezug mit seinen Kindern, Partner, Geschäftsmitgliedern, Geschäftsführungsmitgliedern. Da sieht man sich gespiegelt und ich arbeite mit den Menschen, vor allem sich wieder mit sich und seinen eigenen Werten, wie du es vorhin schon auch erwähnt hast, zu verbinden, damit sie erkennen können, was sie hindert. Weil wir sind nicht authentisch, weil wir nicht genügend Selbstbewusstsein haben. Also ich bin mir nicht meines Selbst bewusst. Ich weiß nicht, wer ich wirklich in mir drin bin. Und das sind dann die mangelnden Anzeichen von mangelnder Selbstliebe, mangelndem Selbstwert, mangelndes Selbstvertrauen. Und dies aufzuzeigen und dann diese Wunden zu klären und dann diesen neuen erschaffenen Raum mit neuer Qualität zu füllen, das ist meine Gabe oder das ist das, was ich den Menschen mitgebe. Mhm.
Ja, das ist total spannend, weil das ist gerade was, wo ich immer fordere, auch in meinen Podcasts, dass es viele Firmen ihren Mitarbeitern sowas noch überhaupt gar nicht anbieten. Ja. Und man sieht es ja im Sport. Im Sport hat jetzt mittlerweile jede erfolgreiche Mannschaft einen Betreuer dabei, der genau auf diese Themen mit eingeht, der schaut, wie es denen auch psychisch geht, den Menschen, weil auch das hat der Sport viel schneller kapiert, weil nur wenn es einem psychisch gut geht und man auch im Körper sich wohlfühlt und die Psyche mitmacht, kann man eigentlich auch Spitzenleistungen erbringen. In den Unternehmen ist das noch sehr sporadisch ausgeprägt, wenn überhaupt. Und da kann man sicherlich vom Sport noch einiges mitnehmen. Ja. Ja. Was ich halt auch gemerkt habe, Marco, ist, dass selbst wenn es angeboten würde in den Unternehmen, ich glaube, dass sehr viele nicht den Mut hätten, dorthin zu gehen. Weil sie einfach das noch als eine Form der Schwäche empfinden oder weil sie es halt von früher so gewohnt waren. Du hast selber gesagt, wir waren halt früher sozusagen auch anerkannt, wenn man so der harte Hund war oder der halt besonders leistungsfähig war oder hart gegen sich selbst. Das war ja so früher die Maximen, ja, wo man dann gesagt hat, ja, der kann ja 18 Stunden im Stück durchknüppeln, ja. Das ist ja heute nicht mehr so. Und deshalb, wie kriegt man denn so ein Bewusstsein rein? Meinst du, das muss von der Unternehmensleitung herkommen, dass man das mal bewusst aktiv angeht? Oder muss man das eher jetzt mal so anbieten, dass man sagt, okay, wenn ein Mitarbeiter für sich das halt empfindet, dann sollte er dann eher den Weg für sich wählen und dann mal hingehen und sich das mal mit sich selber auseinandersetzen? Was ist da deine Meinung dazu?
Ich bin grundsätzlich Fan von Eigenverantwortung und wenn du mir diese Frage stellst, kommen ganz verschiedene Inputs rein. Ja. Einerseits kann man natürlich als Unternehmen diese Retreats oder diese Coachings oder was man dann in diesen Mitarbeitern anbieten möchte oder BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement integrieren. Natürlich kann man da Dinge machen. Da kommen jetzt zum Beispiel auch das Fliegen in den Sinn oder die Umwelt, wo man natürlich, wenn man den Menschen sagt, du musst oder du kannst nur noch einmal fliegen im Jahr, dann wäre das eigentlich geregelt und das wäre dann so und das würde einen Impact auf die Natur haben. Die Frage ist der Mensch dann glücklicher? Ist er dann zufriedener? Kann er das akzeptieren? Und dann komme ich halt in die Eigenverantwortung und frage mich dann, ist der Mensch bereit, dann in diesem Fall jetzt als Beispiel mit der Natur und dem Umweltfaktor zu fliegen? Nur einmal im Jahr wird er wahrscheinlich nicht machen oder nur die wenigsten, weil er vielleicht nicht den sofortigen Effekt oder den Vorteil darin sieht. Ich denke, es ist vor allem viel Aufklärungsarbeit. Und was ich gemerkt habe, als ich dazumals begonnen habe, mich mit dem Ganzen zu befassen, ist jetzt etwa 15, 16 Jahre her, da ist es ja mir selber schlecht gegangen und ich komme aus einem sehr gesunden Umfeld, gut aufgewachsen, meine Eltern sind noch zusammen, einen liebevollen Bruder, ich war in einer Beziehung, ich hatte ein eigenes Geschäft, ich hatte ja Reisebüros in der Schweiz, 4 Stück und mit 12 Mitarbeitern, wir hatten 7 Millionen Umsatz, ich hatte alles, ich hatte die finanziellen Möglichkeiten, ich hatte dieses Gefühl von Führung und Wichtigsein, wo man das Gefühl hat, man hat etwas erreicht, materiell erreicht und im Außen, ich hatte das alles erreicht und habe mir dann durch ein Ende in der Beziehung, also ich merke so, dass immer so die gleichen 7 Gründe sind, warum die Menschen zu mir finden, unter anderem ist es eben die Liebe oder die Berufung, die nicht gelebt wird oder eine Krankheit, ein Todesfall, eine nahestehende Person und so weiter. Und da habe ich einfach gemerkt, dass die meisten Menschen erst im Schmerz bereit sind, etwas zu verändern. Und ich wollte das. Das war was ich da in diesem Tief war, da mit 29. Da habe ich mir gesagt, hey, Marco, wenn das dir passieren kann, wird es da außen noch ganz, ganz viele Menschen geben, denen das auch passieren wird. Halte sie davon ab, mache Aufklärungsarbeit, versuche sie abzuholen. Aber wie es halt im Leben so ist, lernen wir, und das ist leider, ich kann es nur so sagen, so, dass die meisten Menschen erst lernen, wenn es ein bisschen zu spät ist, oder sie müssen den Schmerz zuerst fühlen, damit sie bereit sind, etwas zu verändern. Und das kann natürlich körperlich kommen, das kann seelischer Natur sein, das kann auch einfach eine Entlassung sein, das kann Mobbing in der Firma sein. Bevor wir mal beginnen, uns selbst zu reflektieren, sehr oft ist auch Überarbeitung, Burnout, ein Trendbegriff, sage ich mal, ein Ausgebranntsein, was ich übrigens auch selbst noch erleben durfte in diesem Leben. Und das zeigt schon, dass der Mensch halt am ehesten lernt, wenn er selbst in die Bredouille kommt und sich halt selbst ins Abseits stellt.
Ja, schade, dass immer so Extreme dazu führen müssen, dass wir einen Lerneffekt erzielen. Ja, das ist aber auch meine Beobachtung. Ja, dieses nicht loslassen können, oder auch mal bewusst mal auf einfach mal sagen, halt, stopp, jetzt kommt mal Bestandsaufnahmen, jetzt gucke ich mir mal meine, wie hast du vorhin so schön gesagt, die Schattenseiten mal an. Warum geht's mir denn so? Warum fühle ich denn gerade, also ich habe viele Führungskräfte gesprochen, die haben zu mir gesagt, ich fühle schon nichts mehr. Ja, ich komme daheim an und habe meinen Rhythmus, und aber ich merke schon gar nichts mehr richtig. Ja. Und da merkt man dann schon, dass die, also kurz vorm Burnout stehen oder schon mittendrin sind, ja, wo sie dann gar nicht mehr wissen. Und diese Chance aber in der Krise erkennen, das ist ja auch was, wo viele ja gar nicht zuerst sehen. Ja. Zuerst ist man ja wahrscheinlich dann zuerst mal in einer Art Opferhaltung und sagt, oh Gott, warum gerade bei mir? Und ich habe doch alles richtig gemacht und jetzt bin ich aber jetzt gerade, ich will doch, aber ich kann nicht mehr. Und da kommen dann diese ganzen Opfergeschichten mit rein, wo man dann der Welt die Schuld gibt, dass es so ist, ohne zu erkennen, dass es aber auch eine Chance sein kann, sein Leben wirklich umzukrempeln. Und vieles, was ich so wahrnehme, ist, dass die nämlich mit ihrem Leben, was sie bisher geführt haben, eigentlich auch gar nicht so zufrieden sind und nicht sehr glücklich sind, außer den materiellen Dingen natürlich, klar.
Bin ich auch mit dir einer Meinung. Also ich bin auch der Meinung, dass dieses Materielle dann im Vordergrund steht. Ich habe ja zu diesen Themen, die du ja auch ein bisschen ansprichst, oder ist für mich, ich habe ja ein Buch darüber geschrieben, Herzensruf, mit dem Ego-Kreislauf drin. Und dieser Ego-Kreislauf, der hilft sehr vielen Menschen mal zu erkennen. Oder das Problem ist ja, dass wir per se in unserem Wesen nicht geschult werden, welche Gefühle sich in unserem Körper zeigen oder in unserem Sein zeigen, und dass wir gar nicht lernen. Also wir merken, fühlen dann einfach auf einen Druck auf dem Herzen und haben das Gefühl, unser Herz ist jetzt nicht mehr intakt, oder ich fühle eine Enge und man weiß gar nicht, was das bedeutet, oder? Und Druck ist nichts anderes als Schuld und Verantwortung. Also wenn ich einen hohen Druck auf der Brust habe, dann, oder einen Überdruck, Tinnitus zum Beispiel, das Endergebnis daraus, oder viel Kopfdruck, das ist immer Druck, den ich mir selbst mache oder von der Firma oder vom Umfeld kommt, meistens von mir selbst produziert. Und das zeigt sich dann in diesen körperlichen Symptomen, genauso wie Angst eine Einengung ist, zum Beispiel Hals zu, Brust zu, Herz zu, Bauch zu. Das sind Ängste, die sich da zeigen. Aber wir wissen das gar nicht. Also die Leute gehen dann durch, und ich mag mich erinnern, mit so 25, 26 hatte ich immer diese Schnappatmung. Also ich atmete nur bis hier und ich hatte immer so habe immer wieder so schnell Luft gehoben, weil ich wieder mehr Sauerstoff brauchte und habe das als ein bisschen mühsam, aber nicht als Warnsignal erkannt. Und das war dann erst 4, 5 Jahre später, dass ich dann wirklich mal irgendwann eben durch diese Liebesgeschichte weiter den Druck von überall allen Seiten kam, habe ich dann zum Beispiel Schlafapnoe noch entwickelt, hatte dann noch Schmerzen im Schulterblatt und so weiter. Es kamen dann verschiedene körperliche Symptome dazu und erst dann konnte ich erkennen. Und das ist ja auch der Grund, warum ich heute die Menschen wahrscheinlich auch so gut abholen kann, weil ich die letzten 20 Jahre so viel erfahren habe in meinem eigenen Leben. Auch das Buch ist ja darauf aufgebaut oder meine Coachings sind darauf aufgebaut, auch meine Geschichte mit einzuflechten, damit die Menschen sehen, hey, er hat es ja auch geschafft, wieder aus diesem Kreislauf herauszugehen. Und wenn man diesen Ego-Kreislauf, dieses Ego mal ein bisschen näher kennenlernt, dann ist wirklich sehr, sehr vieles möglich. Und man hat dann auch nicht mehr die Schuldsuche im Außen, das, was du vorher angesprochen hast. Mhm. Es geht nicht mehr im Außen suchen, der andere ist schuld oder der Autofahrer hat mir den Vortritt genommen und der hat jetzt mit meiner Frau ausgesprochen. Dann weiß ich, was alles für Gründe dann vorgeschoben werden, warum es an einem nicht gut geht, sondern man ist krank und erkältet und alles andere ist schuld. Das heißt, ich mal, wie du gesagt hast, sich selbst zu reflektieren. Warum passiert mir das überhaupt? Und das ist der wichtigste Schritt. Der Schritt nicht mehr nach außen, sondern nach innen. Und da kommt mir jetzt gerade so noch dieser Satz, oder das Wort erwachsen sein, oder? Das ist etwas, das mir vor ein paar Jahren aufgefallen ist. Wenn man das S ja bei erwachsen weglässt, dann heißt es ja erwachen. Und für mich ist der Weg des Menschen ein stetiges nach außen gehen. Die kommen hier hin, sind mit uns verbunden und so ab 2, 3 beginnt es ja, dass es ich und du, also vorher sage ich ja Marco macht, Dieter macht, also ich rede von mir in der dritten Person. Marco mag keine Spaghetti und irgendwann wechselt das in ein Ich und Du und dann beginnt diese Suche im Außen, Bestätigung über die ersten Mädchen, über die Schulnoten, über Schulnoten sehr aktuell, jetzt auch bei unserem Sohn, der jetzt die ersten Noten bekommt, dann Bestätigung im Fußball oder im Sport oder Bestätigung dann später, wer hat die schönste Frauenseite, wer verdient am meisten Geld, wer hat das schönste Auto. Und irgendwann, wenn diese Dinge erfüllt sind oder wenn wir total ausgebremst werden, dann geht es ins Erwachen, also ich streiche das S vom Erwachsensein, und geh wieder den ganzen Weg zurück. Und dieser Weg zurück, der ist so schmerzhaft, weil wir gehen all diese Etappen, die wir nach außen gegangen sind, wieder zurück, um zu entscheiden, bin ich bereit, näher zu mir zu kommen oder möchte ich hier stehen bleiben oder vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen. Und ich habe diese Etappen gemacht, ich kenne diese, Alkohol, Ausgang, Fremdgehen etc. Das habe ich alles ausprobiert und bin einfach zum Schluss gekommen und die Erfahrung zeigt, dass es das nicht das stetige innere Glück bringen wird. Es ist alles kurzfristig.
Oh wow, ja, das ist natürlich einiges, ja. Ich sage mal so, gerade für die Führungskräfte, die heute hier zuschauen und zuhören, ja, ich werde natürlich alles hier unten verlinken in den Shownotes, dass ihr auch, falls ihr direkt Kontakt wollt mit Marco, dann ihn dort auch finden könnt. Und falls ihr euch da wiederfindet, was er gerade erzählt hat oder in einer ähnlichen Situation wiederfindet, ich kann jedem nur sagen, holt euch Hilfe. Oftmals kann man es alleine nicht hinbekommen, ja. Oftmals weiß man nicht, was man tun soll, weil da ist keiner geschult drin, ja. Dann muss man sich von Fremden Hilfe holen und die ist da. Und wie gesagt, Marco wird dann euch auf jeden Fall dabei unterstützen, wenn ihr da so Themen habt, wo ihr rangeht. Oder er wird euch dann auf jeden Fall die richtigen Tipps geben können, ja. Das ist ganz wichtig. Und natürlich wird das Buch hier unten nochmal verlinkt, ist mir auch wichtig. Und wo wir jetzt gerade dabei waren, Marco, nochmal zu diesem Ego-Kreis, den du kurz geschildert hast, was muss man sich denn da drunter vorstellen? Wie sieht denn der aus deiner Sicht aus?
Ja, also ich möchte noch kurz einen Übergang machen mit alle Führungskräfte, weil das und alle Menschen, die zuhören und zusehen. Ja. Das Thema ist ja auch, dass wir Angst haben, diese Schwäche zuzulassen. Und die Führungskräfte, ich habe CEOs von Großkonzernen, von börsenkodierten Unternehmen, von Kleinkonzernen, KMUs, sie können ja gar mit niemandem sich austauschen. Sie haben ja ganz selten die Möglichkeit, sich verletzlich zu zeigen. Und genau für das ist ja ein Coach da. Mal eine externe Stelle, nicht die Frau, nicht die Kinder, nicht ein Arbeitskollege, nicht ein Geschäftsleitungsmitglied, sondern mal fernab von diesem ganzen Maskengeschichten, wo ich aufsetzen muss, mal meine Masken fallen lassen zu können. Und darum ist es ja auch so, dass ganz viele Leute vielleicht bei mir mal eine Träne haben oder auch vielleicht mal wütend sind oder wir gemeinsam lachen. Das ist ja, alles ist erlaubt und das möchte ich einfach euch mitgeben. Ich verstehe euch, dass ihr stark sein müsst in eurem Umfeld und auch nicht natürlich jeden Tag weinend in die Firma kommen könnt als CEO, aber genau darum braucht ihr eine externe Stelle, die euch da abholt, wo ihr auch emotionale Geschichten, Vergangenheitsbewältigung oder auch in diesen Stresssituationen, die ihr im Betrieb habt, eine Ansprechperson habt. Mhm. Jetzt zu deiner Frage wegen dem Ego-Kreislauf. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Ich habe zwei Theorien grundsätzlich bei uns bei BU. Das ist ja unsere Firma, die ich an jedem Kurs und Schulungen auch online, die findet ihr auch YouTube, kann ich dir auch noch schicken und die können mir schreiben, ich schicke euch was auch immer. Ich möchte, dass es möglichst viele Leute erfahren und vor allem diese Ego-Kreislauf, wenn man den mal erkennt, der ist sehr, sehr wertvoll. Sobald du keine Erwartungen mehr in deinem Leben hast, bist du erleuchtet. Was auch immer Erleuchtung bedeutet, dass du mit dir verbunden bist, dass alles im Außen keine Rolle mehr spielt, dass du mit dir zufrieden bist und dass alles, was im Außen passiert, keinen Einfluss auf dich hat. Das wäre der erleuchtende Zustand, was relativ schwierig ist, in unserem Leben zu erreichen. Spätestens nach dem Tod werden wir ihn haben und werden wahrscheinlich diesen erleuchtenden Zustand in irgendeiner Form haben. Aber bis dahin haben wir immer noch einen Ego-Anteil von uns, alles ist abgetrennt und dadurch, dass du eine Erwartung hast, wird irgendwann durch eine Erwartung, wenn die nicht erfüllt wird, wird eine Enttäuschung stattfinden. Und die Erwartung, zwischen Erwartung und Enttäuschung ist immer ein Entscheid. Zum Beispiel, nämlich ein einfaches Beispiel, ich erwarte von meinem Mitarbeiter, dass er die Arbeit bis heute um 6 abliefert. Der Mitarbeiter entscheidet sich, dies nicht zu tun, aus welchem Grund auch immer, weil vielleicht ein Konzert mit der Freundin heute Abend wichtiger ist als die Firma. Ich als Führungskraft bin enttäuscht. Und dann in diesem Moment von der Enttäuschung habe ich ein Gefühl. Das Gefühl wird sein, ich als Führungsperson habe versagt. Also immer bei der Enttäuschung haben wir im ersten Moment das Gefühl, wir haben versagt. Meistens fühlen das die Leute aber nicht und gehen sofort ins Außen. Und das ins Außen geben ist die Schuldsuche. Wer ist schuld? Und für das Gefühl, das ich habe, was ich nicht definieren kann, weil ich es noch nie gefühlt habe und auch noch nie auseinandergenommen habe und klären konnte und mir niemand gezeigt hat, wie ich es klären kann, kommt die Schuldzuweisung zum Mitarbeiter. Und wenn ich in einer Führungsposition bin und aber nicht in einem Bewusstsein, also ich nicht ein hohes Bewusstsein habe, dass ich ja auf Augenhöhe mit meinem Mitarbeiter bin, dass wir uns auf der menschlichen Ebene begegnen, und dann übe ich Macht aus. Das heißt, ich mache meistens Druck und dieser Druck ist kontraproduktiv, weil Druck immer auch gegen Druck stößt in irgendeiner Form. Der Druck muss ja irgendwann wieder abgelassen werden und kommt irgendwann wieder auf dich zurück. Und wenn der Mitarbeiter Gegendruck gibt, dann kommt es zum Konflikt. Es kommt ein Konflikt zustande, Wut ist ein Thema, vielleicht sogar ein kleiner Streit, vielleicht droht der Mitarbeiter mit Kündigung oder der Führungskraft droht mit dem, wenn es im Extremfall ist. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Dann kommt der Zweifel. Also ich zweifle als Mitarbeiter an meinen Fähigkeiten oder auch und meistens auch die Führungskraft an seinen Fähigkeiten. Habe ich falsch geführt? Habe ich, wenn es sich reflektiert, habe ich vielleicht die falschen Worte verwandt? Wenn wir streiten, nachher kommt immer der Zweifel. War es wirklich richtig? War es der richtige Weg? Mhm. Wenn wir wieder nicht ausbrechen an diesen Ego-Kreis, kommt die Angst, wenn es zum Beispiel ein wichtiger Mitarbeiter war oder ist, dann habe ich Angst, dass er vielleicht die Firma verlässt oder vielleicht nicht seine Performance nicht mehr abruft oder vielleicht zu meinem Chef geht oder was auch immer. Und dann kommen wir durch die Angst, wenn wir diese Angst auch nicht verlassen, nicht wieder zu uns zurückkehren, dann kommen wir zum letzten Punkt des Ego-Kreislaufs, zum Opfer. Also wir sind nicht mehr Gestalter, wir haben nicht mehr die Fähigkeit, klar zu denken, mit uns verbunden zu sein und können durch das nur in der Opferposition handeln. Und ein Opfer oder ein Tier, das angeschlagen ist, das beißt und schlägt um sich. Mhm. Und genauso ist es beim Menschen. Und wir werden dann versuchen, mit irgendwelchen Ausdrücken und vehementen Worten versuchen, uns aus der Situation zu retten, mit Lügereien, was auch immer nötig ist. Hauptsache ich rette mein Ego, ja nicht meinen Kern, sondern ich rette mein Ego, mein Gesicht, meine Maske, die ich aufgesetzt habe. Und dieser Kreislauf kann sich immer weiter und weiter drehen und das kann auch dazu führen, dass ich schlaflose Nächte habe, weil sich mein Kreislauf im Kopf nicht mehr stoppen lässt und so weiter. Und das ist der Ego-Kreislauf. Und wenn ich den mal erkenne, Also das heißt, sobald ich meistens so Erwartungen wegzulassen, ist sehr ein hochgestecktes Ziel. Aber ich kann zumindest bei der Enttäuschung oder allerspätestens, wenn ich Schuld nach außen oder innen, also wenn ich jemand anderem die Schuld gebe oder mir selbst gebe, erkennen, dass ich in diesem Ego-Kreislauf festsitze. Und je früher du aussteigst aus diesem Ego-Kreislauf, umso heilsamer für alle Beteiligten, weil es kommt dann nicht zum Konflikt. Aber dieses Ego, das ist dieser Trigger-Point, der uns dann reinkommt. Schrei, sei laut, drohe, du musst dich jetzt beweisen, du musst eine starke Hand, wir führen mit eiserner Hand noch so diese Weise. Da weiß ich, eine flache Hierarchie, wenn das ist keine Hierarchie, sondern wir sind miteinander in einem Team unterwegs. Und da kommt auch wieder die gute Parallele zum Sport, die du vorhin schon mal angesprochen hast, wo ich auch rauskomme aus dem Leistungssport, habe früher lange Handball gespielt. Das Team zählt, das schwächste Glied ist genauso wichtig wie der wichtigste Spieler, oder? Es ist ein Zusammenhalt. Und Ego hat da einfach keinen Platz.
Ja, wundervolle Worte. Und mir ist gerade auch wieder einiges klar geworden, auch für mich, vom Ego-Kreislauf in meinen letzten Jahren. Super, super schön. Was sind so deine Beobachtungen, wenn du jetzt mit Führungskräften arbeitest? Sind es genau diese Themen, wo die sagen, einmal sich dieses fallen lassen können, auch mal einfach keine Rolle einzunehmen? Ja, sind das die wichtigen Themen für die Führungskräfte oder eigentlich auch mal nur das Reden, einfach mal alles loslassen können? Wo siehst du da, wo sind deine Learnings da bei den Führungskräften, die du betreust?
Also es gibt verschiedene, natürlich, jeder Mensch ist verschieden, jeder ist ein Unikat, eine Einzigartigkeit, und das ist das Schöne an meiner Berufung, dass ich da die Leute verschieden abholen kann. Mein großer Vorteil ist ja, dass ich sehr gut fühlen kann, also ich kann mich in die Menschen herein, einfach Empathie würde vielleicht jetzt ein Führungskraft das nennen, und das ist sehr ausgeprägt bei mir. Und einerseits ist es das Fallenlassen, also ich begleite zum Beispiel auch Firmen, habe ich jetzt eine jetzt in eine Umstrukturierung begleitet und habe auch meine Sicht von außen gebracht, also wie würde ich das anders machen, wenn ich jetzt die Firma mal, also oft auch firmenblind. Aber das meiste, was das zum Beispiel diesem Geschäftsführer gebracht hat, war einfach meine Präsenz, einmal in der Woche da zu sein, diese Dinge loszuwerden, die ihn plagen, und auch vielleicht gewisse Dinge mir abzugeben, zu sagen, hey, kannst du mit diesen Mitarbeitern mal sprechen? Marco, kannst du mal diese Mails durchschauen, die da gekommen sind? Kannst du mir da vielleicht gewisse Antworten liefern? Und dann natürlich auch im 1-1, wenn wir dann nicht in der Firma sind, da geht es dann auch oft um Geschichten. Warum bin ich heute so, wie ich bin? Warum bin ich zum Beispiel von 0 auf 100 in der kürzesten Zeit? Warum bin ich so oft gestresst? Da geht es ja dann sehr wiederum, dass dieses Selbstbewusstsein, dass ich erkennen kann, dass ich nicht die Bestätigung von außen brauche, weder über den Lohn noch über meine Mitarbeiter noch über die Firmenergebnisse, sondern dass ich als Mensch schon komplett bin, so wie ich bin. Das heißt, sind diese beiden Faktoren, dass ich einerseits der Firmenstruktur sicher die Arbeit ein bisschen optimieren kann, Abläufe optimieren kann, aber auch auf der seelischen Ebene, sage ich jetzt mal, oder auf der unterbewussten Ebene, wo halt gewisse Muster verankert sind, Glaubenssätze verankert, ich genüge nicht, wo vielleicht dann auch Narzissmus oder Machtgehabe zum Zug kommt, dass wir da diesen Druck rausnehmen können und man seine eigene Schönheit oder seine eigene Größe erkennen kann und dadurch natürlich eine ganz andere Führungskraft wird, weil ich mich nicht mehr beweisen muss, sondern ich schon in mir drin weiß, ich bin schon komplett, es ist gut, wie ich bin. Genau, sind so wieder beide Faktoren.
Ja, wunderschöne Worte, aber auch ein harter Weg, denn das darf ich sagen. Ja, also ich habe das auch schon jetzt für mich zum Großteil aufgearbeitet, bin aber noch bei vielen Themen noch dabei. Und da gibt es natürlich auch Sachen, da schaut man nicht so gern hin. Da kommen auch Themen aus, wie du gesagt hast, aus der Kindheit, Glaubenssätze, die man von den Eltern übernommen hat, die aber für einen überhaupt nicht passen. Da sind sehr, sehr viele Themen, die einen auch blockieren, und oftmals merkt man das gar nicht. Aber es ist gut, wenn man sich da mal mit beschäftigt und wenn man dann dort auch die passende Hilfe dazu bekommt. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass du das jetzt auch Firmen anbietest. Ja, das finde ich klasse, auch gerade Und dass gerade bei Veränderungsprozessen, wo ja auch immer Ängste da sind, wo auch vielleicht sogar die Unsicherheit der Führungskraft da ist, ob das auch der richtige Weg ist, aber gleichzeitig er vermitteln muss, jawohl, diesen Weg wird gegangen, dass man da die Menschen dabei unterstützt und dass man da mit dir dann auch Unterstützung erfahren kann, super, ja, absolut klasse. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass das so drüber kommt. Führungskräfte sind oftmals, du hast vor ein bisschen nicht so hart ausgedrückt, aber doch oftmals sehr einsame Menschen, die halt für sich einen sehr hohen Selbstanspruch haben und aber auch dann nicht so richtig mit jemand reden können. Und wenn auch viele immer sagen, such dir irgendeinen Coach in der Firma oder sowas, mag bei einfacheren Themen möglich sein, aber wenn es dann wirklich auch mal ins Eingemachte geht, da empfehle ich dann doch immer die externe Unterstützung, weil das einfach dann aus meiner Sicht raus eine größere Hilfe ist, wenn man sich dann wirklich ohne Vorbehalte da öffnen kann und wirklich dann auch mal tiefer reingehen kann in die Sachen, was man dann im beruflichen Umfeld dann doch nicht so oft macht. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Marco. Es war wunderbar, aber du kommst hier nicht aus diesem Podcast raus, wenn nicht noch 1, 2, 3, am besten 3 kurze Tipps hättest für unsere Leute, die uns heute zuhören, für die Menschen, die hier dabei sind. Was würdest du einer Führungskraft jetzt mitgeben wollen an einer Botschaft?
Also was ich sicher mitgeben möchte, ist das, was ich eigentlich bei den meisten, bei allen sagen kann, ist am Morgen früher aufstehen. Beginn mal mit 5 Minuten früher aufzustehen und setz dich einfach an den Tisch, ohne Handy, ohne Kaffee, ohne irgendetwas, mit einem Büchlein, Heft neben dir, mit einem Kugelschreiber. Schließ deine Augen und 5 Minuten nur atmen. Beobachten, was sind da für Gedanken, welche sind wiederkehrend, schreib das auf, mach den Augen auf, schreib es auf. Nimm diese 5 Minuten morgens. Dann verzichte auf dein Handy, bis du aus dem Haus gehst. Also kein Laptop, kein E-Mail, kein Handy vor dem aus dem Haus gehen. Wenn du aber sagen, um 6:30 am Handy sein musst, dann musst du halt um 6:30 aus dem Haus. Aber dass einfach diese Zeit am Morgen für dich reserviert ist. Und diese 5 Minuten können natürlich ausgedehnt werden auf 10, 20, 30 Minuten. Und verzichte auf Kaffee, ersetze den Kaffee durch Tee. Und diese 3 Tipps, wenn du das umsetzt, wenn du nur diese 5 Minuten mit diesem Heft und Kugelschreiber, dein Handy nicht einschalten am Morgen, kein E-Mail, nichts, sondern nur für dich diesen Morgen genießt mit deinem kleinen Frühstück nach diesen 5 Minuten, dann wird sich dein, und kein Kaffee, sondern Tee, dann wird sich dieses nach einer Woche bereits zeigen. Also ich habe das jedes Mal, das ist jedes Mal eine riesige Faszination für die Leute. Also, was, das ist so wenig und es hat so viel gebracht. Also mach diese 3 Dinge und ich bin sicher, dein Leben wird sich schon garantiert ein sehr gutes Stück verändern zum Positiven.
Super. Also, lieber Marco, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Und ja, ich glaube, ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen. Und wie gesagt, hier unten ist alles verlinkt von Marco. Und ja, vielen herzlichen Dank und ganz liebe Grüße in die Schweiz.
Dankeschön. Alles, alles Liebe allen.
Tschüss. Ja, wow, was für ein Podcast und mein herzlicher Dank gilt hier ganz klar Marco Lehmann, der heute uns einiges erzählt hat zum Thema, warum das Schmerzen einen Lebensweg verändern können, warum es wichtig ist, authentisch zu leben, was es mit dem Ego-Kreislauf aus sich hat und ja, letztendlich darum geht, nicht nur erfolgreich zu sein und nicht nur sich an diesem Ziel auszurichten, sondern natürlich auch glücklich zu sein. Das ist, glaube ich, die Hauptbotschaft, die wir heute mitnehmen können von ihm. Deshalb Dankeschön, lieber Marco, für diesen tollen Podcast. Ja, wenn Ihnen dieser Podcast auch so gut gefallen hat, dann bitte gerne teilen, liken und auch am besten, damit Sie keine zukünftige Folge verpassen, den Kanal abonnieren. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, verlinke ich hier oben auch noch ein paar weitere Videos, die Ihnen dann sicherlich auch gefallen werden und da einfach mal reinschauen und ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder sehen und wenn es dann wieder heißt, keep on going for the awakeness for new leadership,
ihr Dieter Kleppel.